gerne mit euch teilen möchte, hat die Überschrift: Manchmal muss man etwas verlieren, um es später wirklich das erste Mal zu finden. Oh, kompliziert. Nochmal, manchmal muss man zuerst etwas verlieren, um es später wirklich zu finden. Ich werde zu dem Thema, habe ich mit Petra schon mal angekakelt, Ende September, Anfang Oktober ein Seminar machen, Freitag, Samstag, weil es ist ein ganz intensives Thema. Und wir werden heute so ein bisschen mal einen groben Überblick zu dem Thema gewinnen. Um was geht's hier? Ich mache sehr viel geistliche Begleitung von Leitern, von Christen, von Menschen, auch Businessleuten. Und da treffe ich immer wieder auf interessante Sätze wie: Uwe, ich bin dabei im Moment, meinen Glauben zu verlieren. Ich verliere das Interesse am Gebet. Ich verliere das Interesse am Bibellesen. Ich verliere den Bezug zum Gottesdienst, zur Gemeinde. Was ist los mit mir? Hast du das auch schon mal erlebt? Jetzt bitte keine Hände heben, wir müssen uns hier nicht outen. Aber mal für dich selber, hast du das schon erlebt? Sag dir selber ein Ja oder Nein. Das kann manchmal geschehen dadurch, dass Leid in unser Leben eintritt, was wir nicht zuordnen können. Es kann sein, dass Krankheit in unser Leben eintritt, das wir nicht zuordnen können. Oder einfach Lebenskrisen, wo unser Glaubensbild nicht mehr trägt. Oder es kann sein, dass dich dein Glaubensbild, das du bis hierher gehabt hast, einfach nicht mehr trägt, dir nichts mehr sagt. Dein Glaube sagt dir nichts mehr. Oder die gängige Theologie deiner Gruppe, deiner Gemeinde, in der du bist, trägt dich nicht mehr. Ich habe drei dieser Phasen in meinem Leben erlebt, die mich rauskatapultiert haben in weitere Räume des Glaubens. Aber was ich erlebe, ist, oft sind die Menschen in diesem Moment, wenn ihnen das passiert, verzweifelt, voller Scham, voller Unsicherheit über ihre Gefühle und vor allem unsicher über die spürbare Abwesenheit alter vertrauter Glaubensmuster oder scheinbar der Gegenwart Gottes. Ich spüre Gott nicht mehr. Wisst ihr, was dann oft passiert, wenn sich die Leute anderen öffnen? Dann kommt der fromme Totschlag mit dem frommen Ratschlag. Bruder, tu Buße. Sei nicht lauwarm. Du musst überwinden. Bet mehr. Fast. Mach Lobpreis. Kennst du das? Schon gehört? Und das kann durchaus seine Berechtigung haben. Ich will nicht sagen, dass diese Dinge verkehrt sind. Aber allzu oft, und das habe ich in den letzten 30 Jahren gemerkt, wird die Verzweiflung im Ratsuchenden, im Leidenden oft nur noch mehr verstärkt, weil er das ja versucht hat. Und es funktioniert nicht. Das Problem ist, dass diese frommen Ratgeber oft aus null eigener Erfahrung reden. Die sind selber nie in Krisen gewesen. Ihr eigener Glaube ist oft pure Theorie, angelerntes Bibelwissen, angelernte Bibelverse. So nach dem Motto: Herr Lehrer, ich weiß was, jetzt kann ich mal einen Ratschlag geben. Und der Ratschlag ist allzu oft ein frommer Totschlag. Theoretisch angelernte Schwarz-Weiß-Gesetzlichkeit. Wir wollen uns diesen frommen Totschlag heute Morgen zuerst mal ein bisschen genauer betrachten. Denn er hat viel mit dem Thema des scheinbaren Verlustes geistlicher Wahrheit zu tun. Und vielleicht können wir daraus heute Morgen etwas lernen. Wenn uns Leute totschlagen möchten, fromm, wie du dich aufstellen kannst, aber vielleicht hast du auch schon versucht, andere totzuschlagen. Also ich habe es schon oft versucht, besonders als junger Christ. Und dass wir lernen, wie kann ich das vermeiden? Wie kann ich mich selber gut gegen den frommen Totschlag positionieren? Schauen wir erstmal unseren Glauben an. Bei den meisten Christen existiert der Glaube am Anfang überwiegend in der Form von Lehre, Dogmen, die man mit dem Verstand aufnimmt, Bibelversen, der Schwarz-Weiß-Erfahrung dritter, anderer Christen. Und es betrifft oft junge Christen. Aber ich treffe auch immer wieder auf alte Christen, die schon 20, 30 Jahre Christen sind und die in ihrer Glaubensentwicklung leider total stecken geblieben sind. Das ist schade. Ihr Lebenskreis hat die Erfahrung, die Sie erzählen, sind immer noch die von vor 30 Jahren. Wenn Sie den Mund aufmachen, weiß ich genau, welche Story kommt. Und das ist so, in diesen ersten Lebenshälften hat unser Glaubensbild häufig, unser Glauben, auf fast alles eine Antwort. Wir haben auf alles eine Antwort. Meist in Form von Bibelversen. Da hat jemand ein Problem, sofort fällt mir ein Bibelvers ein. Zack, den kriegst du jetzt verpasst. Oder den schicke ich dir. Hast du das auch schon erlebt? So kriegst du Bibelkärtel in Zug gesteckt und denkst, ja, obwohl das ja Gottes Wort ist. Oder das kommt so aus angesagten Büchern oder angelernte Theorien. Und so, im Anfang ist unser Glaubensleben, das ist unsere Glaubenslehre, das Glaubensleben meistens schön quadratisch, praktisch, viereckig, hat einen soliden Boden, soliden Decke und vier Wände. Alles ist schön überschaubar am Anfang, vor allen Dingen nachvollziehbar und ich kann alles mit der Bibel erklären. Die Probleme anderer werden dann oft schablonenhaft mit theoretischem Wissen garniert, mit einigen Bibelversen altklug interpretiert und als vermeintlich geistliche Lösung interpretiert. Jetzt kommt's, wenn dann dein Ratschlag nicht funktioniert, der andere immer noch leidet, dann kommt der fromme Totschlag. Nämlich, Bruder, meine Theologie ist nicht falsch. Mein Gott macht keinen Fehler. Meine Bibel hat recht. Das Problem liegt bei dir. Hast du auch schon bekommen? Da ist eine Not, du leidest, du redest mit jemandem, er gibt einen altklugen Ratschlag, es funktioniert nicht. Tja, tut mir leid, du machst was falsch, ist dein Problem. Und ich bin so herrlich raus. Ich habe das auch schon gemacht. Ich lebe ja gemäß der Bibel, ich mache es ja richtig. Ich habe die Probleme nicht. Kommt dir dieses Muster bekannt vor? Denk mal drüber nach, wo du es vielleicht selber erfahren hast an dir. Aber denk auch mal fair darüber nach, wo du versucht hast, andere auf diese Weise zu erschlagen. Wir alle haben dort geistlich begonnen, von daher sollten wir uns auch nicht richten dafür. Wir alle meinten, unser Glauben beginnt durch Bücher, MP3s, Bibellesen, Kurse, Erfahrungen anderer Christen. Das ist auch gut und wichtig so, wir lernen so. Aber schlimm wird es, wenn unser angelerntes Kopfwissen die einzigste Quelle unserer Glaubenserfahrung bleibt. Und wir Glaubenskrisen oder unser eigenes Versagen ignorieren, fromm wegdrücken oder einfach oberflächlich übertünchen, so tun als ob. Anstatt uns auch durch Krisengrad und persönliches Versagen in tiefere Muster des Glaubens hineinführen zu lassen. Ich habe das meiste gelernt durch Zerbruch in meinem Leben, durch Zerbruch meiner eigenen Kraft, meiner eigenen Moral, meines frommen Selbstbildes, was ich von mir hatte, und meiner Gottesbilder. Und dann konnte Gott neu aufbauen. Ich musste vieles erstmal verlieren, um es dann wirklich zu finden. Und in dieser Zeit brauchen wir eins: reife, gläubige Geschwister, die selber durch diese dunklen Seelennächte gegangen sind und in ihnen transformiert wurden zu echten Vätern und Müttern, die uns zeigen können, Bruder, Schwester, im Moment, was du verloren hast, ist nicht das Original, sondern eine Kopie des Glaubens. Gott ist dabei, dir das Original zu geben. Und dazu muss er erstmal Platz machen, die Kopie entsorgen. Verweigern wir uns jedoch diesen tiefen Erfahrungen, landen wir unweigerlich in der Orthodoxie, dem Fundamentalismus. Weil wir uns an den alten geistlichen Wein gewöhnt haben. Und der neue Wein, der ist unbequem, den wollen wir nicht. Das hat Jesus. Das ist ein Gleichnis, das gerade wir evangelikale Bibeltreue uns so dick auf die Nase schneiden müssen. Wir haben uns so sehr an den alten Wein gewöhnt. Der neue Wein ist gefährlich, lassen. Wisst ihr, die Faszination von Fundamentalismus und Orthodoxie liegt darin, dass sie den Verstand befriedigen. Durch simple, erklärbar, verstehbare Muster und Gesetzmäßigkeiten, durch eine simple Schwarz-Weiß-Moral, wo man nicht viel nachdenken muss, durch eigene Disziplin und Willensstärke. Wie die Pharisäer diese Frau vor Jesus geschleift haben. Wir haben diese Frau beim Ehebruch ertappt. was steht im Gesetz geschrieben. Das ist Orthodoxie, das ist simpler Fundamentalismus, schwarz-weiß, Buchstabengehorsam. Ist doch alles klar, Jesus, ne? Her mit den Steinen. Man denkt nichts, man möchte nichts denken. Man hat ja alles schriftlich geschrieben, es steht ja alles in der Bibel. Und ohne es zu merken, verlässt man in diesem Glauben den Glauben. Und ich sage, wir Evangelikale sind schon längst von einer Glaubens- zur Wissensbewegung geworden. Wir wissen nämlich alles. Wir haben auf alles irgendeine tolle theoretische Antwort, ein Buch oder eine Lehre. Eine biblische Antwort, über die man nicht groß nachdenken muss. Glauben heißt aber eben nicht alles zu wissen und auf nicht alles eine Antwort zu haben. Glauben heißt, ich muss Gott nicht immer retten gegenüber der Welt, indem ich ihn erkläre, verstandesgemäß erkläre, ihn reduziere auf meine eigene kleine verstandesgemäße Welt. Ich bin so erleichtert, wo ich das vor 10 Jahren begonnen habe, tiefer und tiefer zu lernen, dass ich Gott nicht retten muss. Ich muss Gott niemandem erklären. Mein stärkster Satz ist immer, wenn Leute mit mir streiten wollen über den Glauben, sage ich, weißt du was? Nicht du findest Gott, er findet dich. Er findet dich. Wenn die Zeit reif kommt, tritt er dir entgegen. Und dann fliegen deine Bleche weg. Da muss ich gar nichts labern. Ich muss ihn dir auch nicht erklären. Aber wenn er kommt, dann wirst du ihn erkennen. Und auch für dich selber bedeutet Glauben manchmal, deine moralische Ohnmacht einzugestehen. Zu erkennen, du bist eben nicht Mr. und Mrs. Perfect. Du hast nach 30 Jahren manches immer noch nicht unter den Füßen. Und anstatt, dass wir hier sonntags und in der Hauskreise voreinander so tun, als ob, sollten wir lieber die sein, die wir wirklich sind. Dann haben wir wirklich Gemeinde. Dann haben wir Gemeinschaft. Dann haken wir einander unter, sagen, komm, weiter geht's. Dann werden wir attraktiv für die Menschen von draußen, die uns nicht für Mr. und Mrs. Saubermann halten und mit allen Augen genau sehen, dass wir es gar nicht sind. Und das ist gerade das Groteske. Ich möchte euch aus 1. Korinther 13, 9 vorlesen, was Paulus dazu zu sagen hat. Denn unser Erkennen und Weissagen ist Stückwerk. Wir erkennen Stückwerkweise, wir Weissagen Stückwerkweise. Wenn einmal das Vollkommene da ist, wird das Stückwerk abgetan. Als ich geistig ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Wir alle fangen dort in unserem Glauben wie Kinder an. Ich dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Und da sind viele, viele Gruppen heute stecken geblieben, in einem kindlichen, kindischen Glauben. Fundamentalismus, Orthodoxie, bloß nichts nachdenken, alles muss schön einfach erklärbar sein. Aber Paulus sagt, als ich ein Mann wurde, tat ich ab, was kindisch war. Da möchte Gott dich in mich hinhaben, in die wahre Mannschaft, Frauschaft, in das wahre Bild eines geistlich Erwachsenen. Der geistliche Erwachsene zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht immer mehr weiß, sondern immer weniger weiß, aber immer mehr vertraut und immer mehr erfahren hat, dass Gott auch im Nichtwissen zuverlässig ist. Jetzt erkenne ich stückweise, ich sehe wie ein Spiel in einen Spiegel, ein Rätsel, aber dann sehe ich von Angesicht zu Angesicht und werde erkannt werden, gleich wie ich erkenne. Die Zeit des endgültigen Erkennens und Verstehens liegt vor uns. Also solange wir noch nicht da sind, ist unser Erkennen Stückwerk. Auch dein Glauben, dein Gottesverstehen, deine ganze Moraltheologie ist Stückwerk. Wir tun gut daran, auch als Gemeinde zu sagen, wir haben nur ein Stückwerk. Paulus durchlief diese Transferphase, auf nicht alles eine Antwort zu haben. Und deswegen war er ein Mann des Glaubens. Petrus verlor den Glauben an seine moralische Perfektion in jener Nacht, als er Jesus dreimal verleugnete. Da wurde ihm bewusst, wer er wirklich ist. Und da musste ihm Jesus sagen, wenn du dann dereinst zurechtgekommen bist, dann erst kannst du die Brüder stärken. Wenn du kapiert hast, dass du es nicht drauf hast aus dir, wenn du kapiert hast, wer du wirklich bist, dann erst kannst du eine Stärke sein für deine Brüder. Du kannst deine Geschwister und andere Menschen nur wirklich stärken, wenn du selber gefallen bist. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Weißt du, wenn du Zerbruch erlebt hast und durchlebt hast und Gnade und Vergebung erfahren hast, dann bist du imstande, jemand anderen in den Arm zu nehmen und sagen, hey, da wo du warst, war ich auch. Dreimal so schlimm wie du. Da gibt es einen Weg raus. Hab keine Angst, verlier den Mut nicht, wir gehen weiter. Da möchte Gott uns haben. Eines der besten Bücher zu diesem Thema, etwas zu verlieren, um es wirklich zu finden, ist das Buch Hiob. Das Buch Hiob habe ich früher weiträumig umfahren. Das hat nicht in meine Erfolgstheologie gepasst. Ich gebe zu, es ist keine sehr erhebende Literatur. Und wir wollen auch kein Studium heute vom Buch Hiob machen, aber wir wollen auf eine wichtige Kernaussage schauen. Hiob ist gewissermaßen der Vorzeigechrist. Er ist das Bild des evangelikalen, bibeltreuen Vorzeigechristen. Sein Leben lang, wenn du die ersten Kapitel liest, siehst du, er bemüht sich, Gott äußerlich zu gefallen. Er bringt Opfer, er hilft den Armen, er ist gerecht, er macht alles scheinbar richtig. Sogar Gott sagt, hey, keiner lebt so toll wie der Hiob. Aber da war ein Problem in Hiobs Leben. Sein Verständnis war, wenn ich alles richtig mache, macht Gott auch mit mir alles richtig. In der amerikanischen Spiritualitätskultur gibt es so einen geflügelten Satz, if I do it right, I will win. Wenn ich es richtig mache, gewinne ich. Und das haben wir auch oft mit der Theologie gemacht. Wenn ich alles richtig mache, wird Gott auch mit mir alles richtig machen. Ich gebe Gott meinen Gehorsam, meinen äußerlichen Gehorsam und im Gegenzug segnet er mich. Ich erfülle Glaubensregeln und im Gegenzug kommt der Segen. Wie viel läuft so in unserem Glauben wirklich ab? Es ist das exakte Muster, das so zahllose christliche Erfolgsbücher als Überschriften haben. In 2 Schritten zum erfolgreichen Christen, 10 Schritten zum Heiligen und diese ganzen How-to-Do-Bücher. Ich will nicht sagen, dass Gott das Gute nicht segnet. Er segnet das Gute. Aber es geht um den Irrtum zu glauben, dass ich Gott manipulieren kann, dass ich ihn mir verfügbar machen kann durch mein Gutsein, durch meine religiösen Werke. Gott ist nicht verfügbar und ist auch nicht vorhersagbar. Verabschiede dich von dem Glauben zu denken, if I do it right, I will win. Wenn ich alles richtig mache, gewinne ich immer noch. Das führt dann dazu, dass Leute, die irgendwann sagen, wenn es schief geht mal, Bruder, in deinem Leben muss Sünde sein. Als ich meine Parkinson-Diagnose vor 5 Jahren gekriegt habe, da habe ich auch E-Mails gekriegt. Du musst mal deine Generationsschuldmuster durchgucken, deine Blutlinien durchgucken. Schau, ob Sünde in deinem Leben ist. Es war exakt das, was Jesus erlebt hat, als er an den Blindgeborenen vorbeilief und die Jünger ihn fragen, wer hat gesündigt? Der oder seine Eltern? Das ist, wir Menschen haben einen unersättlichen Hunger nach Erklärbarkeit. Auch Leid muss erklärbar sein, am besten mit Sünde. Und wenn ich nicht gesündigt habe, dann ereilt mich auch kein Leid. Dann bin ich fein raus. Das ist das, was dahinter steckt. Das war auch das Muster der Hiobsfreunde, die ihn 36 Kapitel lang angepisst haben. Du bist schuld, Hiob, du bist schuld, du hast ein Problem, du hast irgendwas falsch gemacht. Und was sagt Gott am Schluss zu den Freunden? Ich bin zornig auf euch. Ihr habt nicht richtig geredet über mich, wie mein Knecht Hiob über mich richtig geredet hat. Als ich das erste Mal begriffen habe, musste ich sagen, hey, Gott, Hiob hat 32 Kapitel lang gegen dein Schienbein getreten. Hat mit Gott gehadert, gerauft. Und Gott sagt, und das war richtig. Er hat mich nicht verstanden. Er konnte es auch nicht verstehen, warum ihm das passiert, wo er doch eigentlich nichts Schlechtes gelebt hat. Darum hat er richtig geredet. Aber Gott begegnet auch Hiob. Und muss ihm dieses Denken, das durch Opfer und Moral Gott verfügbar gemacht wird, muss er ihm wegnehmen. Er muss ihn freimachen von den Götzenbildern. Der ganze Götzendienst der antiken Welt und auch heute besteht darin, ich tue dies und der Gott tut das. Ich mache mir meinen Gott verfügbar. Aber gegen Ende des Buches kommt Hiob zu einer interessanten Einsicht. Er sagt, für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, was mir zu wunderbar ist. Ich kann es nicht begreifen. Vom Hörensagen hatte ich von dir, Gott, gehört. Nun aber sehe ich dich mit meinen eigenen inneren Augen. Damit schließt sich das Buch Hiob ab. Hiob begreift, ich habe dich nur vom Hörensagen gekannt. Das ist so, was ich anfänglich gesagt habe. Unser Glaube existiert oft vom Hörensagen anderer. Aber Gott möchte, dass du ihn selber erfährst. Manchmal musst du ihn erfahren mitten in tiefen Sinn- und Lebenskrisen.
Das Brillante ist hier, er kommt zu einer unfassbaren Gottesbegegnung, die sein altes Glaubensmuster endgültig zerschmettert und verlieren lässt. Sein religiöser Verstand ist am Ende. Etwas Neues bricht auf. Und was er erkennt, ist, dass sein Glaube nicht auf eigene Erfahrung fußt, sondern dass er ihn selber erleben muss. Hier kommt zu einer völlig neuen Gottesschau, wo er begreift, Gott musst du selbst erleben, sonst hast du keinen Glauben. Was für eine Strafe aussah, war in Wirklichkeit ein Zerbruch Gottes alter religiöser Muster, die nicht mehr greifen. Auch unsere Muster wird Gott zerbrechen, wenn du meinst, dass du Gott dir verfügbar machen kannst durch religiösen Gehorsam. Dann stimmt mit deinem Glauben etwas massiv nicht. Und Gott hasst dich nicht dafür, aber er möchte das gerne richtigstellen. Und dann ist noch was Interessantes. Anstatt dass Hiob jetzt sagt, ich habe eine neue Theologie, ich schreibe gleich 3 Bücher und mache 10 Kassetten drüber. Er erklärt nicht, was er gesehen hat. Er erklärt nicht, was er gesehen hat. Ich kannte dich vom Hören sagen, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und das Hiob-Buch möchte uns damit zeigen, es gibt eine Erfahrbarkeit Gottes, die kannst du anderen noch nicht mal intellektuell vermitteln. Ich kann dir meine Herzenserfahrung, die ich mit Gott gemacht habe, da kann ich dir viel erzählen darüber, aber ich kann es dir nicht eins zu eins vermitteln. Du musst es selbst erfahren. Meine Zeugnisse, meine Predigten können kein Ersatz für deinen eigenen Glaubensweg sein, für deine eigenen Erfahrungen sein. Das ist so wichtig. Wir wollen das Ganze langsam landen. Vielleicht bist du gerade selber in einer solchen Sinnkrise, eine theologische Sinnkrise. Dein Glaube ist erschüttert oder trägt dich nicht. Du hast vielleicht einen Verlust erlitten, materiell, seelisch, geistig. Du bist vielleicht in einer gesundheitlichen Krise und verstehst Gott nicht darin. Dein Gottesbild, das du bisher hattest, trägt dich nicht mehr wirklich. Die endlosen Aufrufe, schnell am Hamsterrad des Glaubens zu rennen, treffen dich nicht mehr. Sie machen dich eher frustriert und müde. Vielleicht hast du Fragen in dir an Gott, und an deine Theologie, die du leider in deinem Hauskreis, in deiner Gemeinde, in deinen frommen Zirkel nicht stellen darfst, weil du sonst verdächtig bist. Ja? Stell mal bestimmte Fragen. Ja, bist du vom Glaube abgefallen? Lass uns mal einen Moment kurz hier verweilen, nachdenken. Alle Propheten und Reformatoren des Glaubens standen an diesem Abgrund, wo sie Neues erkannt hatten und sich völlig einsam, allein und verlassen gefühlt hatten. Wisst ihr, wie es Jesus ging, als er anfing zu lehren? Ich lese euch mal ganz kurz aus Markus 3,20 was vor. Das müsst ihr mal geben. Jesus ging nach Hause und wieder strömten viele Menschen bei ihm zusammen, dass er nicht einmal zum Essen kam. Als seine Angehörigen, seine engste Familie, das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er muss den Verstand verloren haben. Du bist in bester Gesellschaft, wenn dein altes Glaubensbild mal erschüttert ist. Jesus hat auch das alte jüdische Glaubensbild erschüttert und die sagen, der hat den Verstand verloren. Oder als er in der Synagoge über Fleisch und Blut essen sprach, heißt es, das ist eine harte Rede, wer kann dir zuhören? Aus diesem Grund traten viele seiner Jünger von ihm weg und wandelten nicht mehr mit ihm. Wir sind in bester Gesellschaft, wenn unser altes Glaubensbild zerbröselt. Lass dich nicht kirre machen, wenn Leute sich erstmal abwenden von dir. Das Bekannte und Gewohnte bewegt uns und wiegt uns in falscher Sicherheit, sodass die meisten gerne ihr Lager dort aufschlagen, auch in Theologie und Glauben. Das Neue aber ist für die meisten von uns unerkannt, unerprobt. Und die Keule der Irrlehre ist ein wirksamer Allround-Schutz. Was du da sagst, das ist Irrlehre. Also denk lieber nicht nach. Also halte mal ab. Also muss Gott das Leben, das Schicksal des Leidens einen kräftigen Schubs geben. Oder wir gehen nicht los. Jemand muss uns klar machen, dass ein Lager nicht dazu da ist, um für immer dort zu leben, sondern um von dort aus weiterzuziehen. Wo du jetzt bist, ist kein Ort, an dem du dich fest eingraben sollst, so einen Ort, von dem du weiterziehen sollst, die größten Dinge, die wir tun. Den meisten von uns wird nie gesagt, dass wir das Bekannte, Gewohnte immer wieder hinter uns lassen müssen, um uns auf eine weitere geistige Reife zu begeben. Jesus sagt, niemand füllt jungen Wein, der noch gärt, in alte Weinschläuche. Der Wein würde die Schläuche zerreißen und auslaufen. Dann wäre Wein und Schlauch kaputt. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Niemand aber, der den alten Wein getrunken hat, will den neuen Wein, denn er sagt, der alte ist milder. Und so ist es mit allen neuen Erfahrungen des Glaubens. Von der Natur her verweigern wir uns ihnen. Weil es wehtut. Also ihr seid ja ein Schwurbel, der kommt aus dem Weinland. Ne? Neuer Wein, gell? Der sucht einen Ausweg, der reißt und zerrt. Ne? Ist doch wahr, ne? Also, da trinke ich lieber meinen Alter. Der tut gut im Bauch. Neue Lehre, lass mich in Ruhe mit dem Kram. Ich brauche das Neue nicht. Niemand gelangt allein aus eigenem Antrieb zu einer vollkommen freien Willensentscheidung, der spirituellen Reife zu wachsen. Wir werden von einem Geheimnis geleitet, das religiöse Menschen zu Recht als führende, leitende Gnade Gottes bezeichnen. Die meisten von uns müssen jedoch dazu überredet und verführt werden. Menschen, die die gesamte Strecke der Reise zurückgelegt haben, bezeichnen die Bibel als berufen und auserwählt oder Mystiker. Doch sind sie es immer, die die Einladung zu mehr vernommen haben, sich aufgemacht haben. Viele von ihnen bekommen von den anderen nur wenig Rückhalt und sind selbst manchmal nicht überzeugt, dass der Weg, den sie gehen, richtig ist. Sich aufzumachen ist immer ein Akt des Glaubens, ein Risiko im wahrsten Sinne des Wortes und ein Abenteuer. Ich selber bin in der geistlichen Begleitung, Seelsorge, immer sehr hoffnungsvoll, wenn Menschen an den Punkt kommen, zu mir kommen und sagen, ich habe meinen Glauben verloren, ich bin dabei, meinen Verstand zu verlieren. Dann sage ich ihnen immer, weißt du, manchmal musst du etwas verlieren, um es das erste Mal wirklich zu finden. Und sage ich, freu dich, du bist an einem Scheidepunkt und kehr jetzt nicht um. Denn wie gesagt, was wir oft verlieren, ist nicht das Original, sondern eine Kopie des Glaubens. Weil wir das Wahre noch nicht erfahren haben und Gott Platz schafft. Eine der größten Verfehlungen im Glauben ist die fromme Ignoranz, das Abschalten des Gehirns. Ich weiß alles, man hat mir alles beigebracht, jetzt brauche ich nichts mehr wissen. Ich habe Alpha, Beta, Zeta-Kurs, ich weiß jetzt alles. Wenn Jesus so reagiert hätte, hätte er die Ehebrecherin gesteinigt. Aber Jesus war ein Mann der zweiten Lebenshälfte. Wenn du jetzt gerade dort stehst, wo du scheinbar alles verlierst, manchmal vielleicht sogar Freunde, dann rechne ganz fest damit, dass ein Größerer als du in dir Platz schafft für das Original, dass er dir in einer ganz neuen, tiefen Weise begegnen möchte. Ich staune immer wieder über das Gejammer so vieler Christen, über die ach so schlimme, furchtbare Welt, die Endzeit herbeisehen, das Gericht Gottes, und die Welt ist so gleichgültig dem Glauben gegenüber, die Kirchen sind leer. Haben wir uns schon mal gefragt, warum das so ist? Ich sage es euch, weil wir eine Kopie haben des Glaubens und kein Original. Sind wir doch mal ehrlich, was sagen wir der Welt? Wir sagen der Welt als Christen meistens, was sie nicht sind, anstatt ihnen zu sagen, was sie sind. Jesus hat immer mit Ja angefangen und nicht mit Nein. Als er vor dem Baum da, wo die Ratte Zachäus auf dem Baum saß, stand, hat er gesagt, ich muss dein Freund sein. Nichts anderes war die Einladung, ich muss bei dir zu Gast sein zum Essen. Er sagt, du bist würdig, Freund zu sein. Und das ist das, was wir der Welt erstmal klar machen müssen. Da ist ein Gott, der dich liebt. Wir sollten das nicht nur so machen, ich bin nett zu dir, solange du mir zuhörst und meine Gemeindemitgliedskarte unterschrieben hast, dann bist du mal. Wir müssen wirklich Liebende werden. Und so deswegen, glaube ich, muss vielleicht auch unser Gemeindeglauben erstmal verloren gehen, damit er wirklich Strahlkraft gewinnt. Ich möchte mit uns beten. Ich möchte gern für alle beten, die vielleicht gerade in dieser Phase sind, wo sie ihren Glauben scheinbar verlieren, ihr Gottesbild erschüttert ist, dein Gemeindebild erschüttert ist. Vater, du siehst uns jetzt, wo wir stehen. Wir müssen keine Hände vor dir heben. Halt einfach dem Papa dein Herz hin. Bitte in dir jetzt in den nächsten Tagen einfach Mut und Trost zuzusprechen. Ich möchte dich ganz besonders ermutigen, vergib jenen Menschen, die versucht haben, dich mit dem frommen Ratschlag totzuschlagen. Sie meinen es in der Regel nicht böse und wissen es nicht besser. Aber ich segne dich, in die Gemeinschaft, in die Gegenwart von Menschen zu kommen, die diese zweite Wegstrecke gegangen sind, die durch Krisen gegangen sind, die gereift sind, die gewachsen sind, die dir Mut zusprechen können, weiterzugehen. Ich segne dich mit dem Mut, den neuen Wein zu trinken, auch wenn er reißt und beißt. Ich segne dich mit dem Mut, die dunkle Nacht der Seele auszuhalten, jene Zeit, die die alten christlichen Mystiker so wunderbar verstanden haben, in der man nicht weiß, wo oben und unten ist, die Transferphase in das Neue. Alle heiligen Frauen und Männer haben diese Phase durchlaufen. Alle Reformatoren sind durch diese Phase des Selbstzweifels und der Ängste gegangen. Hab Mut. Das ist ein Geäußer, der dich festhält. Ich segne dich jetzt mit konkreten, messbaren Erfahrungen der Liebe Gottes. Gott wird in diesen Zeiten Zeichen schenken, wo er zeigt, hey, ich bin bei dir und du bist bei mir. Hab keine Angst, du bist nicht auf dem Holzweg. Und so segne ich euch mit dem Frieden Christi, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Amen. Amen.